Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hey Johannes.
Guten Abend, Reinhold.
Grüß dich. Hey, ich glaube, viele unserer Hörer sind es langsam leid, diesen ewigen Battle zwischen den Systemen, die wir beide benutzen.
Ja.
Und wir sollten das heute ein für alle mal erklären. Wieso denkst du eigentlich, du bist was Besseres mit deinem ollen Linux?
Ja, absolut mega, mega krass Besseres.
Ständig hochnäsig hier.
Ja, yeah, I know, ja. Yeah. Also ich versuche ja nur zu kompensieren, dass ich kein Geld habe, mir so einen überteuerten Apple-Rechner zu kaufen. Und wenn man halt kein Geld hat, dann hat man halt wenig Optionen auf dem Markt der Betriebssysteme.
Das ist das Betriebssystem für die armen Leute, oder? Eigentlich.
Ja, ja. Aber auch für die Coolen. Das ist wie Berlin. Pleite, aber halt trotzdem so cool, weißt du? Ist das Berlin der Betriebssysteme?
Also ein Betriebssystem für die armen Leute. Naja, Linux ist halt kostenlos. Okay, verstanden. Aber trotzdem, nur weil es kostenlos ist, heißt ja nicht, dass es also besser ist, oder?
Es ist ja nicht nur, pass auf, jetzt kommt mein Sales Pitch, ja. Es ist ja nicht nur kostenlos, es ist auch frei.
Oh.
Das ist ja nicht nur frei wie frei Bier, sondern frei wie Freiheit, Reinhold.
Wieso ist es frei? Weil es da einfach rumliegt im Internet und weil man es sich halt runterziehen kann, okay.
Ja, und weil man es halt verändern kann und reingucken kann und so. Das ist schon gut.
Jede Linux-Distribution ist so wirklich alles, was man sich so ziehen kann?
Naja, also ich meine, die Frage ist jetzt erstmal, also wenn du Linux sagst, was meinst du? Wir wollen ja über Linux sprechen, ne?
Ja.
Über Linux. Ja. Aber wir wollen ein paar Leute triggern wahrscheinlich, oder?
Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht. Aber die ersten triggert man schon, wenn man sagt Linux, welche Linux-Distribution, weil...
Oh.
Ja, ist schon das Kind in den Brunnen gefallen.
Also bei der Folge kriege ich den Hate ab.
Echt? Ja, möglicherweise. Weil korrekt wäre es ja GNU-Linux. Also Linux bezeichnet ja nur den Kern. Die Komponente, die die Brücke zwischen der Hardware und, sag ich mal, der Software schlägt.
Also so ein kleiner Klumpen.
Ja, also mittlerweile nicht mehr so klein. Also ich schätze mal, ich weiß nicht, aber so 10 Millionen Zeilen Code werden das schon sein. So ein Linux-Kern mittlerweile.
Ja.
Das ist quasi... Der Kern jeder Linux-Distribution, auf jedem Android läuft dieser Kern, aber natürlich in völlig unterschiedlichen Ausprägungen, völlig unterschiedlichen Konfigurationen.
Mhm.
Und dann wird es eingebettet in so ein System halt, ne? Also ich will ja auch Werkzeuge, ich will ja mir anzeigen lassen, was da läuft. Ich will vielleicht irgendwie eine grafische Benutzeroberfläche haben und so. Und das ist dann eben so obendrauf. Typischerweise kommt da halt diese GNU-Toolchain zum Einsatz. Und deswegen sind die Advokaten auf der Open-Source-Seite, zum Beispiel Richard Stallman, die sind da immer sehr drauf bedacht, dass man GNU-Linux sagt.
Und das GNU steht für?
GNU's not Unix, das ist ein rekursives Akronym. Ja, das ist
ziemlich lustig.
Ja, ist ein extrem lustiger Nerdwitz. Also ich meine...
Wir können drüber lachen.
Oh Gott, oh Gott. Ja, naja, also ja, ich meine, nicht alle, der Humor in der Open-Source-Szene ist ja schon so speziell. Und ich meine, diese Open-Source-Leute sind schon auch speziell. Mhm. Aber jetzt mal, also ehrlich, wenn du meine ehrliche Antwort wissen willst, warum ich Linux einsetze, abgesehen davon, dass es natürlich geil ist, dass man dafür kein Geld ausgeben muss, ich komme damit halt einfach super gut zurecht. Ich kann die Probleme, die ich habe, halt effizienter lösen als mit jedem anderen System, mit dem ich bisher gearbeitet habe. Und deswegen nehme ich es. Also ich bin da tatsächlich nicht so fundamentalistisch, wie ich immer so tue. Mhm. Wenn mir was unterkommen würde, was für meine Zwecke besser taugt, würde ich das auch nehmen. Das ist nur bisher nicht der Fall gewesen.
Liegt es daran, dass du eben die passenden Werkzeuge für dich da hast? Oder liegt es daran, dass du wirklich reingucken kannst? Weil ich denke mal, das machen die wenigsten, oder? In die 10 Millionen Zeilen reinzugucken.
Also beides. Ich finde es mega spannend natürlich. Ich finde es aus Security-Perspektive auch spannend, reingucken zu können und im Detail zu verstehen, was da eigentlich jetzt passiert. Ja, was sind die Bugs, die Linux-Systeme bedrohen? Wie werden die ausgenutzt in der Wildnis und so? Wie werden die auch gefixt? Diese Transparenz zu haben, finde ich cool. Also es gibt da auf jeden Fall sehr viele kluge Köpfe, die sich damit beschäftigen und da kann man auch einen Haufen davon lernen immer wieder.
Ja, sag mal, was ist so das Besondere jetzt gerade hinsichtlich Security bei Linux? Also ist das quasi von vorn mit rein designed worden? Also gab es da gleich die Überlegung, dass es besonders sicher sein soll?
Eigentlich nicht. Mhm. Also ich meine, der Linux-Kern ist ja entwickelt worden, einfach nur aus diesem Gedanken raus, ich möchte mal rumspielen mit einem 386er, der eine MMU hat. Und ich habe halt auch kein Geld, mir ein Unix-System zu kaufen. Und ich hätte aber gern ein System mit einer POSIX-compliant API, das sich eben Unixoid verhält, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da war Security überhaupt noch nicht auf der Tagesordnung. Aber mittlerweile sind extrem viele Sicherheitsmechanismen in so einem Kern drinnen, die super smart und super ausgereift sind und die halt einfach sinnvolle Weiterentwicklungen von so einem Betriebssystem sind.
Und die sind auch, wie soll ich sagen, im normalen Linux mit drin. Also da muss ich mir jetzt kein besonderes sicheres Linux holen oder so. Das gibt's nicht. Ich stelle jetzt hier die dummen Fragen.
Ja, genau. Also die meisten Werkzeuge sind bei einem Standard-Linux-Kern schon an Bord und werden auch eigentlich aktiv genutzt. Mhm. Und das sind so Werkzeuge wie, ne, also wir hatten uns ja schon bei der Betriebssystemfolge damals drüber unterhalten, dass man Prozesse hat und die sind voneinander isoliert. Also der eine Prozess kann dem anderen Prozess nicht in den Speicher gucken. Mhm. Jetzt ist aber ja immer noch so, jetzt angenommen, ich habe einen Webserver und der läuft in so einem Prozess auf so einem Linux-System, dann möchte der zum Beispiel ja Verbindungen übers Netzwerk annehmen und da kommt ein Client und der requestet eine Datei und da gibt es ja irgendwo ein Verzeichnis und aus dem wird gesurft. Also da werden Dateien dann rausgenommen und dem Client geschickt. Ne, jemand kommt und sagt, ich hätte gerne die index.html, dann wird es von der Platte gelesen und wird quasi übers Netzwerk rausgeschickt. Mhm. Jetzt kann es aber ja das sein, dass durch irgendwelche Angriffe die Applikation und damit der Webserver kompromittiert wird und der Angreifer jetzt zum Beispiel Dateien requesten könnte, die außerhalb von diesem Verzeichnis liegen, die eigentlich nie rausgegeben werden dürfen. Und da gibt es halt zum Beispiel mit seccomp so einen mega smarten Mechanismus, wo ein Prozess sagen kann, du, Kernel, ich hätte gern, dass du mich beschränkst. Ich möchte mich selber beschränken. Und das ist dann immer auch ohne zurücknehmen. Ja, also das ist nur eine Einbahnstraße. Das bedeutet, ab jetzt will ich nur noch Dateien bekommen aus diesem Verzeichnis. Und wenn ich später plötzlich, ne, aus irgendwelchen Gründen, eine Datei aus einem anderen Verzeichnis haben will, dann ist irgendwas kaputt, dann möchte ich, dass du mich beendest.
Okay.
Mhm. Und das ist halt einfach so ein zusätzlicher Schutzmechanismus. Wir versuchen ja Security immer zu layern und da gibt es einfach viele so Mechanismen, die standardmäßig da an sind. Das ist eigentlich ganz cool.
Und wie ist das, würde ich das von vornherein dann eben so starten, dass es im Prinzip erstmal gar nichts darf und dann so langsam erweitere quasi, um das, was das Programm eben maximal können soll?
Nee, das geht nicht. Das ist andersrum. Okay. Also standardmäßig, wenn der Prozess startet, dann darf der alles. Ah. Und dann musst du das einschränken. Und du kannst da quasi ganz feingranular quasi mit so Filterregeln arbeiten und kannst sagen, dieses und jenes will ich können, dieses und jenes will ich, dass mir verboten wird.
Ist das schwierig?
Schwierig was? Schwierig einzusetzen?
Das zu machen, ja genau. Also das zu konfigurieren.
Also ich finde...
Also anders gesagt, würde ich das machen zum Beispiel als Privatanwender, wenn ich irgendwie meine Textverarbeitung hochfahre?
Naja, als Privatanwender nicht, aber derjenige, der die Applikation geschrieben hat, der würde das ja machen.
Okay, und kann ich das dann irgendwie sehen? Also dass zum Beispiel meine Textverarbeitungssoftware, ich weiß nicht was, Ports aufmacht oder sowas?
Also
wo sehe ich das als Endanwender dann, was der darf?
Als Endanwender siehst du das gar nicht.
Okay.
Also das ist jetzt nicht so, dass du quasi auf der UI irgendwie das selektieren könntest oder so. Oder vielleicht gibt es sowas in der Richtung, aber mir ist es zumindest nicht bekannt. Weil die Frage ist natürlich auch, weißt du, die Granularität da, da musst du schon sehr viel Ahnung haben davon, was du machst. Also wenn jetzt so ein Pop-up käme auf meinem Desktop und da steht dann PID 72935 und da kommt, Klammer auf, der Prozessname davon, was weiß ich, der möchte den syscall io uring ausführen. Willst du es erlauben, ja oder nein?
Nee.
Ja, genau, dann stirbt der Prozess, okay. Ja,
okay.
Und dann ist die Frage, weißt schon, was ich meine, ne? Also diese Regeln, die müssen schon irgendwo definiert sein. Seccomp ist da das eine, aber es gibt quasi andere Mechanismen unter Linux, die das auch machen. Also zum Beispiel dann distributionsspezifisch gibt es AppArmor. Das ist quasi was Ähnliches, dass das aber quasi generisch für Applikationen macht. Also bei seccomp ist es so, da muss der Applikationsentwickler selber sagen, was seine Applikation darf und was nicht. Bei AppArmor ist es eben so, da gibt es so eine Regeltabelle und die kann jemand anders schreiben. Und der kann sagen, naja, zum Beispiel der PDF-Reader, der darf nie den SSH-Private-Key von einem Nutzer lesen. Weil das muss der nicht lesen. Und wenn das jemals passiert, dann wirk den ab. Mhm. Also das sind so, wie gesagt, so eine Layer-Defense-Topologie ist das.
Mhm. Und wie benutzerfreundlich ist das dann? Also
heißt
das als Privatanwender auch? AppArmor?
Das ist standardmäßig aktiviert, ja. In einem Ubuntu ist das standardmäßig aktiviert und das kriegst du gar nicht mit. Naja, wobei, nee, es stimmt, du kriegst es mit. Du kriegst es mit, wenn du zum Beispiel, also ab und zu, du kannst ja in einem Browser, kannst du zum Beispiel mit HTTP oder HTTPS, Doppelpunkt, slash, slash, irgendeine Domäne ansurfen, aber du kannst ja auch mit File, Doppelpunkt, slash, 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 eine Datei dir anzeigen lassen. Und ab und zu ist das ganz nützlich, wenn man halt kurz mal irgendeine HTML-Datei anzeigen lassen will.
Ja.
Und das funktioniert dann oft nicht, ja, weil wenn die nicht im richtigen Unterverzeichnis liegt und AppArmor das nicht gut findet, dann terminiert er quasi diesen Zugriff und dann zeigt der Browser halt nur eine Fehlermeldung an.
Okay. Also würdest du das empfehlen, dass wenn ich mir eine neue Software installiere unter Linux, dass ich auch da drauf schaue dann mal, was da so die Einstellungen sind von AppArmor auf diese Software dann? Oder sind die generisch? Also es wird da immer ein bestimmtes Regelset für jede Software genutzt.
Also es ist typischerweise so, dass es für die Applikationen, die du über deine Paketverwaltung installierst, werden so Regeln quasi mitgeliefert, wenn das eine Applikation ist, die entsprechende Angriffsoberfläche bietet. Also so typische Applikationen sind zum Beispiel, wie gesagt, ein PDF-Reader. Ne? Wir gehen davon aus, dass ein PDF-Reader mit unvertrauten Daten in Kontakt kommt, weil der Harald aus der Buchhaltung, der schickt mir eine E-Mail und da ist ein PDF angehängt und ich klicke da einfach doppelt drauf und dann geht der PDF-Reader auf. Und dann muss das halt irgendwie safe funktionieren, ja. Dann darf das nicht irgendwie mein ganzes System irgendwie infiltrieren.
So apropos Buchhaltung und so, ich meine, ist nicht ein Problem von Linux auch, und jetzt komme ich ganz woanders hin, die Verbreitung in einem Unternehmen und die Verwaltung in einem Unternehmen? Also ich meine, mit Windows gibt es ja tausende von Administratoren, die sich damit mehr oder weniger gut auskennen, aber so ein Linux-Netzwerk zu administrieren, ist wahrscheinlich eher speziell, oder?
Meinst du, was meinst du denn genau, wenn du Linux-Netzwerk sagst?
Ja, also ein Netzwerk mit lauter Linux-Rechnern und du willst ja auch eine gewisse Client-Policy fahren oder du willst ja, dass die Clients vielleicht bestimmte Software draufkriegen und bestimmte Dinge nicht machen sollen, vielleicht Zertifikate aufgespielt bekommen, also so ein zentrales Management dieser Clients.
Boah, aber das lässt sich mega gut
geht
verwalten.
Alles,
ja. ja, das lässt sich mega gut verwalten.
Auch so ein Updaten und so zum Beispiel? Also wenn ich sage, irgendwie da muss jetzt eine neuere Ubuntu-Version drauf?
Also das ist die Frage, wie du es konfigurieren willst, ja. Aber quasi zentral, im Endeffekt verbietet dir keiner für Rechner auch irgendwie Fernwartungssoftware zu installieren oder Software, die, es reicht ja, im Endeffekt reicht ein Root Public Key, über den sich quasi dann Management-Server in den Rechnern einloggen kann und da Sachen machen kann. Oder natürlich gibt es clientseitig auch entsprechende kommerzielle Software, die du da installieren kannst. Also da gibt es sehr viele Arten. Mhm. Ich muss sagen, ich bin eher immer begeistert, wenn ich Maschinen klone, wie einfach das ist im Verhältnis zu zum Beispiel bei einem Windows. Ja, also wenn du so ein Disk-Image hast und das einfach mehrfach klonen willst, die Werkzeuge, die sind halt alle an Bord dabei, ja, also um Image zu klonen, dem neue Machine UUID zu geben und was weiß ich, das alles ans Laufen zu kriegen, teilweise eben schon von dem Preboot-Environment ab, also von so einem PXE-Boot raus, kannst du Systeme per Fernwartung komplett automatisiert installieren, das ist voll cool, da kann man echt coole Sachen bauen, ja.
Ja. Die Leute verstehen es noch nicht.
Ja, oder? Das mag sein. Naja, ist halt immer die Frage, was man kennt. Und Linux hat halt auch, glaube ich, schon ein Imageproblem, weil halt.
Warum eigentlich? Also ich bin ja auch nicht so, ich bin kein Linux-Gegner. Also und ich glaube auch, wenn man jetzt sagt irgendwie, das ist schwer bedienbar oder so, das stimmt ja eigentlich auch nicht mehr. Irgendwie. Nee. Also wenn man da die neuen UIs sieht oder, ja, die gibt es ja auch schon länger irgendwie. Oder ein Ubuntu ist ja ganz gut bedienbar eigentlich, oder nicht?
Ja.
Also das sollte ja eigentlich kein Grund mehr sein.
Ja, was glaubst du denn ist der Grund?
Gute Frage. Die absolute Marktmacht natürlich. Und dann, ja, das. Ich glaube, es gibt halt viel, viel mehr Windows-Administratoren als Linux-Administratoren. Also Leute, die es tatsächlich dann auch durchsetzen können. Das ist das eine. Und dann das andere natürlich diese absolute Marktmacht bezüglich Office-Software, die halt auf einem Linux, soweit ich weiß nicht, von Microsoft eben nicht läuft. Zumindest mal nicht die Desktop-Variante, oder?
Ja, genau.
Also, im Browser wahrscheinlich schon. Ja,
Office ist, vergiss es. Also ich meine, es gibt dieses LibreOffice, Ich muss sagen, ich finde es ganz furchtbar, damit zu arbeiten. Ab und zu komme ich damit in Kontakt, aber das kopiert halt auch die ganzen schäbigen Eigenschaften von Windows halt mit.
Ist es die Strategie, also dass die quasi ein Abklatsch sind von Microsoft Office,
damit es schneller benutzbar ist? Also mit allen Bugs, die halt ein Original Excel hat, ja. Also diese Excel-Funktionen werden ja 1:1 gemappt und das ist ja, also meines Erachtens nach, also ich bin ja nicht der große Fan davon, sagen wir mal so. Ich finde es ganz schlimm, aber andererseits habe ich jetzt auch nicht die Notwendigkeit, irgendwie Office-Software zu verwenden. Ich komme da eigentlich ganz gut drumrum, Emma. Hm. Verwendest du Word oder was? Oder Excel oder was?
Ja.
Echt jetzt?
Und PowerPoint natürlich, ja klar.
Ja, PowerPoint finde ich ganz schlimm.
Ja.
Also PowerPoint, ich habe so einen Hass auf PowerPoint. Dass ich meine eigene Präsentationssoftware geschrieben habe. Meine Studenten kennen die alle und mögen sie, denke ich auch sehr, hoffe ich. Ja, jetzt bloß nichts Falsches sagen. Aber ich habe so einen Hass.
Wie heißt die?
Hey, habe ich dir davon noch nie erzählt?
Nee.
Pyradium heißt die.
Okay.
Das ist
Pyradium.
So. Mhm. Ja. Ja, Mann.
Sollen wir kurz einen Advertisement-Blog einfügen? Pyradium. Das ist bestimmt auch frei.
Ey, ja, ist es. Ja. Kannst du dir auf GitHub kostenlos runterladen. Ich glaube, aktuell Anzahl der Benutzer einer. Ja. Aber das ist, ich mache damit meine ganzen Vorlesungen, das ist halt komplett fit to purpose für mich. Ja?
Ja.
Ich möchte, wenn ich zum Beispiel Präsentationen erstelle, möchte ich, dass die versionierbar sind. Ich möchte die in einem Git haben. Und dafür brauche ich halt machine-readable Textcode, der das Zeugs erstellt.
Ja.
Und das leistet das zum Beispiel.
Ja. Mhm. Ja, okay, das ist natürlich schon gut, aber jetzt kommen wir total weg von Linux.
Ja, sorry.
Also warum ist das immer noch so ein sicheres, tolles System eigentlich? Ich bin ein bisschen abgedriftet mit dieser Verwaltung in einem großen Netzwerk, aber also wir haben SecComp, AppArmor.
Naja, sicher ist das ja jetzt nicht notwendigerweise. Also ich meine, sicher würde ich, das erstmal ist ja der Kern nur eine Komponente davon, ja. Und der ist ja nicht, sag ich mal, bombensicher. Es gibt ja immer wieder kritische Bugs im Linux-Kern. Mhm. Und dann kommt ja da das System dazu. Und da gibt es auch immer wieder kritische Bugs. Also dieser GNU-Teil in dem GNU-Linux. Und da gibt es auch immer wieder kritische Bugs. Und letztlich ist das System nur so sicher, wie die Benutzer dies benutzen. Ja? Und wenn du jemanden hast, der dir irgendwie Malware schickt und der Benutzer, sag ich mal, gutgläubig genug irgendwelche Kommandos eintippt, dann kannst du natürlich auch ein Linux-System komplett übernehmen. Also ich würde tatsächlich nicht behaupten, dass ein Linux-System jetzt inhärent sicherer ist als ein Windows. Was ich aber vermutlich sagen würde, ist, dass die Benutzer von Linux-Systemen vermutlich technisch im allgemeinen Durchschnitt versierter sind, weil es halt nicht das Standardding ist, sondern du da aktiv irgendwie das installieren musst. Und deswegen vermutlich, das sind Leute, denen ist dann ohnehin schon klar, dass sie halt vielleicht ihr System auf dem aktuellen Stand halten sollen, wenn sie keine Sicherheitslücken drin haben wollen. Und deswegen ist es halt vielleicht sicherer. Aber das ist auch das Einzige an der Stelle, würde ich sagen.
Wie ist denn das nochmal mit Sicherheitslücken? Also ich meine, wenn da was auftaucht, dann kann ich ja entsprechend sagen, hier, da gibt es ein Problem und ich würde so und so lösen. Ist da eigentlich dann der Linus Torvalds immer noch so der Gatekeeper und sagt dann, ja, kommt rein oder kommt nicht rein?
Ja.
Nee, oder? Doch, ist so.
Ja.
Ist das nicht totaler Blödsinn?
Also der
frei, juhu und so weiter, aber ja. Also ich meine, du könntest dir theoretisch, wenn der Linus Torvalds was dagegen hat, könntest du das halt selber reinbauen und dann hast du dein eigenes Linux, oder?
Richtig, also es verbietet dir keiner,
gut,
Linux zu nehmen. Linux ist halt ein Trademark, du darfst es dann nicht mehr Linux nennen, aber du kannst den kompletten Source Code heute nehmen, kannst dir den runterladen, kannst deine Patches reinbauen und kannst es Reinholdix nennen und kannst es sogar verkaufen, wenn du magst.
Ja.
Das ist das Recht, das ist das Freie in Freiheit. Aber ja, der Linus Torvalds, der ist ja, wird ja so in so einem, sag ich mal, nur halbwitzigen Witz irgendwie Benevolent Dictator for Life genannt. Also das ist halt quasi derjenige, der den Hut auf hat, sag ich mal, und der am Ende sagt links oder rechts.
Mhm.
Der ist sehr vokal, was die Entwicklung von Linux angeht.
Okay. Hat das nicht einen Einfluss auf die Sicherheit auch? Also eben, wenn der sagt, nö, das muss da jetzt nicht rein. Also weil am Ende doch dann wahrscheinlich trotzdem alle Linux-Distributionen das Linux nehmen und eben nicht ein eigenes Reinhold X machen.
Naja, aber die Linux-Distributionen, die patchen schon den Kern typischerweise auch.
Okay.
Also das eine ist, sie patchen den Kern mit distributionsspezifischen Patches. Das andere ist, sie konfigurieren den ja auch selber. Und du kannst ja auch einen Linux-Kern so konfigurieren, dass du bestimmte Teile komplett rauswirfst, dann sind die zur Laufzeit nicht verfügbar. Ja? Du kannst den im Endeffekt auch so statisch kompilieren, dass sich das Nachladen von Modulen komplett verbietet. Dann hast du halt quasi einen maximal statischen Kern. Wenn du genau weißt, auf welcher Hardware das läuft, ist das natürlich ganz effizient und natürlich auch der Sicherheit zuträglich.
Ja. Wie ist das eigentlich, wenn es den mal nicht mehr gibt? Das ist so eine, dann gibt es so eine Corporation, oder in der das weiterläuft oder was? Oder eine Foundation? Oder?
Naja, es gibt schon in dem Dunstkreis ein paar Leute, bei denen schon einigermaßen klar ist, wer das weitertragen wird dann, die auch so von der Einstellung her ähnlich drauf sind wie der Linus Torvalds, nur vielleicht nicht so ausfällig werden und so. Der ist ja jetzt auch nicht so unbedingt durch große Kooperationsfähigkeit aufgefallen in der Vergangenheit. Wobei der sich ja auch echt mega, mega gebessert hat. Also das war ja eines der Sachen, die ihm immer vorgeworfen worden ist, dass er halt so abrasiv ist. Und der ist da echt, glaube ich, in sich gegangen und der hat sich da einige Sachen zu Herzen genommen.
Ist er reifer geworden?
Ja, ich meine, weiß ich nicht, der ist jetzt auch schon 50 oder so, da kann man schon mal...
Kann man es ruhiger angehen lassen.
Ja.
Gibt es ein sichereres Betriebssystem als Linux noch? Das ist eine blöde Frage, oder?
Das kommt drauf an. Also ich meine, wie gesagt, die BSD-Leute würden schreien, ja, wir. Ne? Also BSD, ja, auf jeden Fall. Okay. Sicher. Also ich möchte jetzt keine BSD-Leute triggern, aber FreeBSD und OpenBSD sind typischerweise, die halten sich schon noch, glaube ich, für einen Tick mehr auf Sicherheit fokussiert als ein Linux. Linux hat mehr so den Anspruch, sage ich mal, das System auch so für den Desktop zu sein, und das ist bei BSD weniger im Vordergrund, würde ich sagen. Ja,
ja. Ich glaube, so ganz verloren ist es ja nicht, oder, Linux? Also ich meine, ich glaube, bei Dell kannst du auch Computer einfach statt mit dem Windows mit dem Linux bestellen.
Ja?
Ja.
Aber das glaube ich auch nur, damit die Geld sparen, oder? Also Lizenzgebühren, oder?
Was zahlen die für eine Windows-Lizenz? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nur ein paar Euro oder Dollar.
Ich weiß nicht.
Die werden nicht viel zahlen.
Ja, ich meine,
kann ich mir nicht vorstellen.
Aber das mit diesen Lizenzgebühren und der Wartbarkeit ist ja schon interessant. Also ich meine, jetzt mit Windows 11 wird eine ganze Generation von Hardware quasi obsolet. Die sagen, Windows 10, tja, das ist dein Pech. Das wird jetzt nicht mehr unterstützt. Du kriegst auch keine Sicherheitsupdates mehr, je nachdem, in welche Kategorie du da reinfällst. Und wenn dein Rechner halt kein TPM hat, dann läuft es halt unter Windows 11 nicht. Edge Badge kauft dir halt einen neuen. Und ich meine, sowas ist halt einfach asozial. Es ist halt so ein Corporate Move, der dann dazu führt, dass Leute sich halt umgucken ein bisschen.
Ist es bei Linux denn anders? Also ich meine, irgendwann wird doch auch eine Linux-Version nicht mehr unterstützt. Also irgendwann muss man auch sagen, okay, Feierabend. Wir können das nicht, also nach 10, 15 Jahren.
Ja, aber was heißt das jetzt, nicht mehr unterstützt?
Mit Sicherheitspatches nicht mehr unterstützt. Also irgendwann läuft doch sowas auch aus. Das wissen wir doch alle, wir können die Dinger nicht ewig am Leben halten. Das geht nicht.
Das ist schon richtig. Du kriegst quasi Patches für eine bestimmte Kernelversion, kriegst du irgendwann nicht mehr. Ne?
Ja, ja.
Aber also eine der Kernprinzipien von der Kernelentwicklung ist, den User Space nicht kaputt machen, ist quasi die oberste Regel. Also, dass du quasi Rückwärtskompatibilität jetzt nicht bis überall hinkriegst, ist klar. Aber dass diese Kompatibilität von einer Kernelversion zur nächsten zwischen diesem User-Space-Kernel-Space-Interface, dass die gewahrt bleibt, das ist denen sehr, sehr wichtig. Also, du kannst ja Kernel prinzipiell schon updaten. Dass das natürlich nicht immer geht, weil da natürlich Sachen dranhängen. Also, ich brauche ja einen Compiler, um den Kern zu kompilieren und so weiter. Und der hat vielleicht auch, braucht neue Features und pipapo. Das ist schon auch klar, ja. Aber prinzipiell kannst du dir halt auch einfach aber selber helfen, ja, wenn du ein spezifisches Problem hast. Kannst bestimmte Sachen ausklammern. Und es geht halt nicht, wenn du abhängig von einer Firma bist, die einfach sagt, jetzt ist halt vorbei. Also weißt du,
was ich meine? Ja, klar, ich verstehe schon. Also das ist natürlich auch so ein Sicherheitsaspekt, ne? Also ist ja im kommerziellen Umfeld ist ja so, wenn eine Windows-Version nicht mehr unterstützt wird, keine weiteren Sicherheitspatches mehr geliefert werden, dann musst du ja im Prinzip auch deinen Kunden sagen, ja, das ist jetzt, wir können das nicht mehr weiter unterstützen. Also wenn du halt so ein Gesamtpaket rauslieferst mit Software oder so und da ist auch ein Windows dabei, dann ist da halt auch irgendwann Schluss und zwingst damit alle zum Upgraden. Und wenn ich dich richtig verstehe, sind da die Chancen bei Linux eben höher, dass ich das noch länger am Leben halten kann.
Ich sag mal so, du kriegst ein Linux auch noch auf extrem ranziger alter Hardware ans Laufen. Mhm. Die haben jetzt kürzlich, glaube ich, den Support für, ich weiß noch, auf der Linux-Mailingliste, da gab es irgendwie große Diskussionen, als die den Support für Systeme ohne MMU rausgeworfen haben. Und da reden wir also von quasi 286ern. Ja, also okay. Das ist völlig undenkbar, dass du dann ein Windows drauf laufen kriegst, ja. Mhm. Also das sind schon wirklich sehr, sehr alte Systeme. Also was ich sagen will ist, typischerweise ist Unterstützung für neue Hardware sehr früh da. Also ich weiß, ich hatte mein erstes echtes 64-Bit-Linux. Das war damals ein Athlon 64. Das war der erste AMD 64, den es gab. Da hatte ich einen davon. Und da konnte ich halt quasi im echten 64-Bit-Modus ein Betriebssystem fahren. Und da war das noch quasi, was weiß ich, 5 Jahre entfernt, dass es eine 64-Bit-Build von Windows gab. Ja.
Okay.
Also das fand ich schon ziemlich cool. Ja. Es hat auch nicht so mega gut funktioniert damals. Aber das ist schon cool, dass man es auch kann, ja, und da rumspielen kann damit so, finde ich.
Okay. Also, du hast ja gesagt, Linux, 10 Millionen Quellcode-Zeilen, aber Distribution ist ja noch so ein Thema. Also eben, das eine ist quasi so das Innere, der innere Klumpen, und das andere ist dann die Distribution des Außenrum. Was ich halt kenne, ist so Ubuntu oder SUSE von früher noch. Ich kenne wahrscheinlich das eine oder andere auch noch. Irgendwelche speziellen Distros, die da irgendwie mein System analysieren können oder so, oder reparieren können, nicht reparieren, sondern Diagnose stellen können und so. Also Distributionen gibt es wie Sand am Meer. Gibt es da irgendwie jetzt hinsichtlich Security auch noch Unterschiede? Es gibt doch so ein besonderes Secure Linux auch, oder?
Ja, C-Linux meinst du?
C-Linux, ja genau. Ja.
Security Enhanced Linux. Ja. Ja, also C-Linux ist ein Feature vom Linux-Kern auch. Der ist prinzipiell distributionsunabhängig, wird aber super gerne bei eben so speziell gehärteten Serversystemen eingesetzt.
Was hilft mir denn das? Also mal so ganz einfach gesagt, warum sollte ich das nutzen?
C-Linux ist genau das, was du vorhin beschrieben hast, dass ein System quasi prinzipiell dir keinerlei Rechte von dem Prozess einräumt und dass du die sukzessive erst hinzufügen musst. Das ist quasi, dieses Sicherheitskonzept macht C-Linux. Also C-Linux ist interessant, eigentlich ursprünglich, glaube ich, auch von der NSA entwickelt worden und dann quasi als offizieller Patch irgendwie in die Mainline mit reingegangen.
Ach, das nehme ich sofort.
Nee. Also das ist quasi, glaube ich, kein Hintertürchen. Ja, okay. Aber ja, genau, kann man schon mal dazu sagen, auf jeden Fall nicht, dass die Leute skeptisch werden. Aber prinzipiell ist es so, ein C-Linux-System lässt sich eben deutlich stärker einschränken, sicherheitstechnisch, hat deutlich mehr, was weiß ich, Privilegien, Nuancen, sage ich mal, und ist deswegen aber auch halt super kacke zu konfigurieren. Also das macht jeder, der es mal gemacht hat, hat da echt, der weiß, das ist überhaupt kein Spaß. Mhm. Ich hatte es natürlich auch mal und ich habe es bitter bereut und bin es dann losgeworden.
Ja?
Ja, klar. Weil das ist, okay. Also ich meine, es ist halt dieser Trade-off, ne? Ich will ein System, das benutzbar ist, und quasi so ein C-Linux ist mir einfach zu hart an der Stelle, ja. Ja, aber prinzipiell gibt es eben Distributionen, die C-Linux-Konfigurationen eben auch einsetzen. Also ich glaube, Red Hat Enterprise Linux.
Dafür zahle ich wieder, oder? Für ein Red Hat Linux? Keine Ahnung, ist das nicht was ich
kaufen muss? Also das gibt es in einer freien Version und quasi aber auch in einer kommerziellen Version. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, da gab es jetzt haben die irgendwas von ihrem freien Support eingestellt oder von ihrer freien Distribution. Ich bin mir da aber nicht sicher. Mhm. Ich bin nicht so der große Red Hat-Fan, ganz ehrlich. Mhm. Obwohl Red Hat natürlich für das ganze Ökosystem schon einiges geleistet hat, aber naja.
Die stellen einige Entwickler, oder?
Richtig.
Ja.
Aber die stellen halt auch einige Entwickler, die, sag ich mal, sehr opinionated sind, die also starke Meinungen vertreten und die nicht unbedingt immer auf die diplomatischste Art und Weise in die Welt rauspusten. Und deswegen, naja, also gibt es so ein paar bekannte Persönlichkeiten, die, naja, ich meine, also man muss ja auch sagen, die entwickeln Software, die quasi in jeder GNU-Linux-Distribution heutzutage mit drin sind.
Mhm. Ja? Ja.
Die haben die entwickelt. Aber schon auch gegen erheblichen Widerstand aus der Community bestimmte Ideen durchgepresst.
Mhm.
Und deswegen, naja, da macht man sich halt nicht nur Freunde.
Okay.
Aber es sind schon technisch auch sehr smarte Leute.
Aber da das nutzt auch SE Linux dann in dem Fall.
Unter anderem, genau. Okay. Also ich meine, ich sag mal, die großen Distributionen sind ja Debian. Ubuntu ist ein Debian-Derivat. Red Hat, ich glaube, SUSE spielt nicht mehr so eine große Rolle, oder?
Das war mal groß.
Ja, das war mal groß, aber die aber kommen auch aus Nürnberg, glaube ich, oder?
Ja?
Ja, ich denke schon. Ja. Aber, ja.
Kannst du mal auf CD.
Ja. Genau, und natürlich Arch. Aber Arch ist...
Also, A-A-C-H geschrieben.
Ja, genau.
Ja.
Also ich meine, das ist ja der Running Gag, dass die Leute, dass die Arch-User nochmal so ein bisschen extrovertierter sind. Also,
echt?
Ja, I use Arch by the way, so dieses geflügelte Wort in dem Kontext, weil die dir halt immer sagen, dass sie halt Arch einsetzen und das ist einfach so, so eine gute Distribution und so.
Warum?
Und
was ist daran besser?
Keine Ahnung, ich verwende keine Arch. Aber okay. Ich finde es jetzt nicht besonders viel besser, aber es ist, was weiß ich, keine Ahnung. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Distributionen, die wir überhaupt nicht erwähnt haben, was weiß ich, Mint und Gentoo und dies und das und hast du nicht gesehen, aber ich würde sagen, die 80% von den Distros sind quasi die, die ich genannt habe. Und dann müssen wir natürlich als Security-Podcast auf Kali Linux auch zu sprechen kommen.
Mhm. Was hat es damit auf sich? Mit K, ne? Kali Linux.
Kali Linux, ja. Ja, ich bin auch kein Fan von Kali Linux. Also Kali ist eigentlich auch ein Debian-Derivat. Und naja, das ist halt quasi für Pentester gedacht. Also da sind halt quasi, kommen alle Werkzeuge schon vorinstalliert, die man braucht, um, was weiß ich, so ein NTLM-Hash zu knacken oder so ein Directory-Traversal von einem Webserver zu machen. Also es ist quasi so als Test-Distribution gedacht, bei der alle Werkzeuge, die du brauchst, um Security-Tests zu machen, schon vorinstalliert sind.
Und das ist doch praktisch. Was hast du denn jetzt da dagegen?
Ja, das ist auch praktisch. Ja, ich... Naja, ja, keine Ahnung, also, ja.
Ist doch das schön.
Das ist, ja.
Du hast dein Auto und da sind alle Werkzeuge drin, die du brauchst. Und dann kannst du hinfahren zu der Panne und dann die richtigen Werkzeuge auspacken.
Richtig, also genau, also pass auf, in deiner Analogie ist Kali halt der Abschleppwagen, ne?
Ja.
Das ist das Auto, mit dem du da hinfährst und dann hast du alles dabei, kannst den mit, super, ja, mega geil. Aber... Jetzt stell dir vor, du hast nur einen Abschleppwagen bei dir in der Einfahrt stehen und du willst damit zur Arbeit fahren und zum Einkaufen fahren.
Ja.
Und da ist ein Abschleppwagen einfach halt vielleicht nicht das geeignete Fahrzeug. Ich meine, das kann man machen.
Ja.
Aber ich möchte halt hauptsächlich Dinge tun und nur sekundär pentesten und dann ist halt Kali für mich nicht das geeignete Werkzeug. Weißt du, was ich meine?
Okay, und das ist der ganze Witz da dran an so Linux-Distributionen, dass die halt einfach immer irgendwie so eine Teilmenge von irgendwelchen Werkzeugen mit dabei haben und Oberflächen.
Ja, und natürlich Meinungen darüber, wie die Benutzeroberfläche sich integriert in das ganze System.
Okay.
Also die meisten Distributionen haben halt irgend so einen Flavor von so einer grafischen Benutzeroberfläche standardmäßig mit dabei. Und welcher Flavor das ist, orientiert sich dann oft am Distributionsnamen. Also es gibt zum Beispiel ja Ubuntu und dann gab es, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, dann gibt es Kubuntu.
Kubuntu,
ja genau, da ist KDE dann der Window Manager.
Ja.
Und dann gibt es Xubuntu, da ist XFCE der Window Manager. Und und hast du nicht gesehen.
Und ist es so schwierig, mir das einfach umzustellen? Also dass ich sage, okay, jetzt benutze ich den Window Manager und dann einen anderen. Ist das so ein Ding der Unmöglichkeit? Da muss ich mir einfach das neu installieren oder die entsprechende Distro holen.
Ich verstehe es auch nicht so ganz. Okay. Eigentlich kann man die einfach installieren.
Ja.
Ich meine, das ist natürlich schon, sag ich mal, für einen Benutzer, der jetzt nicht so versiert ist, vielleicht nicht so einfach.
Mhm.
Aber ja.
Was würdest du denn deiner Verwandtschaft empfehlen, wenn die sagen, irgendwie, ich will kein Windows mehr, ich will jetzt dieses Linux, ich will das jetzt auch mal.
Ich installiere allen ein Ubuntu Mate.
Okay.
Ja.
Ubuntu also Mate?
Ja, Mate. Das ist der GNOME 2 Fork. Das ist eine ganz einfache Benutzeroberfläche. Kein Schnickschnack, keine Transparenzeffekte, kein irgendwie Baggage. Ja, einfach nur ein Window Manager, der nicht viel kann, aber genug. Und halt ein Ubuntu drunter. Setze ich auch ein als Daily Driver schon seit, keine Ahnung, zig Jahren.
Okay. Und da würdest du sagen, good to go, also das passt so. Installiert dir das drauf und dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Dann
also ich bin damit happy, das ist jetzt nicht...
Auch so sicherheitstechnisch meine ich jetzt, also jetzt nicht unbedingt so benutzermäßig, sondern keine Ahnung, was gibt's bei Windows? Automatische Updates, die, ich glaube, standardmäßig ist doch auch eine Firewall von Windows mit dabei, die sich dann auch aktualisiert und so. Sowas ist auch alles mit dabei, das kriege ich bei Linux genauso.
Ja, und es sind auch quasi in einem modernen Ubuntu sind jetzt auch keine Services irgendwie aktiviert, die du jetzt nicht explizit installieren müsstest. Also da ist zum Beispiel nicht mal mehr ein SSH-Server dabei, der eigentlich standardmäßig sonst immer mitkam bei jeder Distribution. Also automatische Aktualisierungen natürlich auch aus der UI raus, also dass ein Benutzer das bewerkstelligen kann und so weiter und so fort. Das ist da, das passt schon, ja.
Einen Virenscanner würde ich mir ja nicht holen. Da hatten wir ja schon mal eine Folge drüber, richtig?
Ja. Also das ja, braucht bei Linux halt nicht. Also ich habe jetzt keinen, aber ja. Okay. Ich, also, ja.
Würdest du auch nicht deiner Verwandtschaft empfehlen?
Nee.
Das Ding ist einfach sicher.
Also sicher ist immer so ein Wort.
Das Ding ist vielleicht auch sicher, weil halt nicht wirklich Angriffe gibt. Auf die.
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit sind targetierte Angriffe eher auf so Windows-Nutzer gerichtet. Ja.
Secure by Distribution quasi.
Also. Naja, ich meine, die Sicherheit, die verbessert sich schon kontinuierlich, würde ich sagen. Also die ist nicht schlecht. Es sind schon viele Ideen drin, die standardmäßig einfach gut sind. Also, dass du halt nicht so einen Samba-Dienst standardmäßig anmachst, der irgendwie, was weiß ich, also verschiedenste Sachen, ja. Ist auch nicht alles irgendwie geschnitten Brot, aber das passt schon so im Großen und Ganzen, ja. Kann man es verwenden.
Ubuntu Mate, okay.
Ubuntu Mate, ja, genau.
Ja, das probiere ich vielleicht mal in irgendeiner VM oder so.
Ey, das ist echt voll gut. Ja, das ist, also ich bin damit echt happy. Ja. Ich bin mit Mate happy. Ich finde halt auch, ja, weiß ich nicht, weißt du, also das ist wirklich, wenn du ein Betriebssystem als Daily Driver, also man wird ja, die Linux-Nutzer, die sind ja gegenseitig eigentlich ihre größten Feinde, ja, weil sich jeder für schlauer und besser und toller hält als alle anderen so und dann wird man schon als so Ubuntu-Person, wird man schon gern belächelt, deswegen,
oh, also, echt?
Ja, voll, ja, schon.
So, das ist so Mainstream
Noob,
oder was?
Ja, genau, das ist halt so ein Noob-Betriebssystem, ja, aber da muss man echt drüber stehen. Da muss man sagen, ey, nee, das passt für das, was ich mache, passt es. Und klar, weißt du, in meiner Studentenzeit, da hatte ich auch ein Gentoo gerollt, ja, und habe mich dann immer drüber geärgert, wenn die libpng sich geändert hat und mein ganzes System zerschossen hat und so weiter. Aber irgendwann denke ich mir halt auch, ich will nicht mehr, dass sich da was ändert, ja. Ich will nicht, dass ich brauche keine neue. Das ist feature-complete, das Ding.
Ja.
Und es muss sich nichts mehr ändern für mich. Das passt so.
Und ja, aber das ist ja Quatsch, feature-complete.
Das ist also fucking feature-complete. Das ist
feature-complete. Als ob du jetzt stehen bleibst auf dem Stand die nächsten 10 Jahre.
Ich wüsste jetzt nicht, was da dazukommen könnte, wo ich sagen würde, boah, cool, das vermisse ich. Echt jetzt. Also weißt du, was ich meine? Und dafür ist der Deal aber, ich kriege jetzt auch nicht Sachen reingepresst, die ich nicht haben will. Ich kriege keinen Nag-Screen, der sagt, willst du nicht so einen Cloud-Account machen?
Oh.
Und willst du nicht, ja, ja. Mann. Und ja, dann kannst du doch nicht mal sagen, nein, ich möchte das nicht, frag mich das nie wieder. Sondern du kannst nur sagen, ja, in 7 Tagen muss ich bitte wieder dran erinnern. Hey, das ist doch völlig bescheuert. Also,
ich habe letztens irgendwie ich habe das Video nicht gesehen, aber der Aufreißer war irgendwie so die 10 Dinge, die du abschalten solltest, wenn du eine frische Windows-Installation machst. Und eben dann, um eben keine Werbung mehr zu sehen und dies und jenes und so weiter. Und da denke ich mir schon, boah. Das also ist
da
so
bezahlt
schmerzhaft.
Man Geld für dieses System.
Ja.
Und wenn ich das mache, dann möchte ich doch wenigstens, dass der mich in Ruhe lässt.
Ja.
Also, aber das Gegenteil ist ja der Fall.
Aber das hast du halt bei Linux-Distributionen typischerweise nicht, oder?
Also, nee, typischerweise gar nicht.
Gar nicht.
Aber interessanterweise, das ist ja keine technische Sache. Du könntest prinzipiell natürlich auch eine Distribution machen, die Spyware und lauter Nag-Screens hat. Aber das wird quasi von dieser ganzen Community so hart abgelehnt. Ja? Also auch Autostart. Jede beknackte Applikation unter Windows hält sich für wichtig genug, dass sie mit dem Systemstart hochfährt und hier so ein Tray-Icon platziert, damit du es immer griffbereit hast, nur einen Klick entfernt. Hey, das ist so eine Arroganz, weißt du? Ja. Wenn du das auf einem Linux-System machen würdest, die Leute kannten dich hochkant kann dich raus, deine Software.
Das Schlimmste, und das Schlimmste sind zum Beispiel so Druckertreibe, 800 Megabyte, die du runterlädst, wo natürlich voll die Bloatware, voll der Schwachsinn drin ist. Und du, wenn du nicht aufpasst beim Installieren, dir mega Blödsinn drauf lädst auf dein System und dann hast du es eben genau beim Windows-Start, wird es dann mit hochgezogen und dann öffnet sich ein Dialog und so, ja. Ja, das ist so eine Kulturfrage, ja, das ist ein guter
Punkt. Ja, genau. Das ist eigentlich kein technisches Ding, das ist genau so eine Kulturfrage, ja. Und Microsoft beteiligt sich da aber ja auch als Steigbügelhalter immer ganz gern, ja. Also die sind da sehr willig. Ich habe auch ein Windows 10 installiert hier, weil bestimmte Computerspiele, die gehen halt nur auf einem Windows 10. Und dann kriegst du reingepresst, du musst dieses, wie hieß es, Nvidia Control Panel oder so, das musst du jetzt aber unbedingt installieren. Das hast du noch nicht installiert. Ja, da ist der Treiber ist schon installiert, aber dann noch so bloatige Software, die ich nicht will, die ich nicht brauche. Und dann nagt dich das Betriebssystem, dass du das doch bitte nachinstallieren musst oder willst. Und ich habe es irgendwann gemacht, Mann, weil mich die Meldung zu sehr genervt hat.
Wie ist es eigentlich bei Linux oder bei Linux-Distributionen, meine ich jetzt mit so Diagnosedaten eigentlich? Gibt's das? Weißt du das zufällig?
Ja. Ja. Also gibt's. Es gibt quasi so Diagnosedatendienste, die sich natürlich auch ausknipsen lassen, die zum Beispiel, wenn dir eine Applikation stirbt, dann an Ubuntu irgendwie so eine Fehlermeldung schicken, wenn du sagst, ja, das willst du. Die sind super transparent darüber, was für Daten übermittelt werden. Also du kannst diesen ganzen Bericht auch einsehen vorher und der ist quasi so anonymisiert, wie es halt geht. Ich meine, es ist nicht alles komplett anonymisierbar, ja. Und du kannst dir dann überlegen, ob du das schickst oder nicht. Okay. Gibt's also, ja.
Also ich bin überzeugt.
Ich glaube dir kein Wort rein.
Nee, es hört sich schon wirklich gut an. Ich finde es ja auch gut. Ich finde es ja auch wirklich gut. Im Ernst.
Ja. Also, ja, du kannst es ja auch benutzen, du tust ja immer nur so. Du bist ja auch, ja, ich weiß schon. Ja,
nee,
ja.
Ich habe letztes Mal halt einfach so gelitten, das habe ich schon mal in einer Episode gesagt, wie ich da versucht habe, mir so eine VM aufzubauen. Das war aber allein meine Dummheit, ich gebe es komplett zu. Ich habe da sowas von falsch gemacht, ich weiß nicht was. Das war in so einem Emulationsmodus, in einem ganz komischen, das ist ja egal. Ja. Also das werde ich auf jeden Fall mal machen wieder. Hier ein schönes Ubuntu auch mal drauf installieren und das einfach mal ausprobieren. Ich finde es gut.
Also ich finde, als Security-Person sollte man schon mit einem Linux umgehen können. Allein, weil es halt dafür super viele tolle Werkzeuge gibt, die einem beim Testen unterstützen. Und ja.
Das würde mich mal interessieren. Ja, tatsächlich. Also eben, ich habe ja einen Mac und du hast auch sehr, sehr viel Zugriff auf jede Menge Werkzeuge. Also das muss man schon sagen. Also Homebrew und so weiter gibt einem da viele Möglichkeiten. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch viel mehr Möglichkeiten, von denen ich nicht weiß. Also das heißt schon, würde ich gerne mal vergleichen, muss ich mal schauen, ja. Aber jetzt haben wir ziemlich viel über Linux geredet. Ich habe auch wieder einiges gelernt. Allerdings glaube ich noch nicht erschöpfend. Irgendwann müssen wir das fortsetzen. Aber wir machen jetzt nicht unmittelbar eine zweite Folge. Ich glaube, das mit E-Mail haben wir so ein bisschen überspannt. Da haben wir zwei Folgen gemacht, wobei die sein mussten einfach. Genau. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns bitte gern auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl, wisst ihr ja. Und nutzt auch gern unser Subreddit CSE Podcast. Und natürlich sind wir auch weiterhin über mail@cybersecurityentschlüsselt.de erreichbar. Johannes, dir noch einen schönen Abend.
Dir auch, Reinhold.
Tschüss. Bis bald. Ciao.